Also wir waren super dankbar, hier zu sein. Also wir sind ja jetzt noch da, aber dann quasi nach dem Gottesdienst relativ flott wieder weg. Eunice, Jakob und ich müssen noch zu einer Taufe fahren heute, da freuen wir uns auch noch drauf. Und ich finde es echt, ich habe mich gefreut, wie der Raphael gefragt hat, ob ich die Predigt erhalten will am Sonntag. Und es freut mich, dass ich euch was weitergeben darf. Cool, dass ihr die Lego-Stadt macht. Also ihr könntet sie ja nächstes Jahr haben, wenn wir sie nicht in Kirchdorf hätten nächstes Jahr. Aber sorry, also wenn ihr nächstes Jahr Lego-Stadt wollt, ihr seid herzlich eingeladen nach Oberösterreich, in die Gemeinde, wo wir als Familie gehen. Und da könnt ihr Lego-Stadt machen. Aber besser ist natürlich in Klagenfurt, muss man sich nicht 3 oder 4 Stunden ins Auto setzen. Ich arbeite beim Missionswerk, das heißt Campus für Christus. Ist in Kärnten nicht übertrieben bekannt, wer kennt denn das von euch? Okay, doch, sehr viele. Okay, super. Und bei Campus für Christus ist unser Motto, Reflecting God's Love. Das ist also Gottes Liebe reflektieren, weil Menschen in unserem Umfeld brauchen die Liebe Gottes. Und deswegen haben wir das zum Motto gemacht, Gottes Liebe reflektieren. Deswegen hassen wir Schein und das Motto ist, das muss weitergehen. Früher war das Motto von Campus Make Jesus Known, vielleicht weiß man das auch noch. Jesus bekannt machen, Gottes Liebe reflektieren, weil Menschen in unserem Umfeld, die brauchen auch die Liebe Gottes, die brauchen auch eine lebendige Beziehung mit Jesus, oder? Und da ist so die Frage, wie schaut das aus in Österreich? Also, wenn man so ins Land schaut, wie schaut das aus? Wird Jesus bekannt gemacht? Sieht man Gottes Liebe reflektiert an den unterschiedlichen Orten? Und ich beschäftige mich manchmal mit verschiedenste Bücher und so. Und in einem habe ich was gelesen, das hat mich so ein bisschen ernüchtert, aber gleichzeitig auch ein bisschen herausgefordert. Timon, kannst du das Zitat rein da? Genau, super. Da kannst du es nämlich ja mitlesen. Also Frank Hinkelmann, das ist so der österreichische freikirchliche Kirchenexperte oder so. Und der hat ganz viel Forschung gemacht zu Freikirchen in Österreich. Und dann hat er in einem Buch, Center Church, im Ergänzungsteil über Österreich, hat er geschrieben, wie steht es nun heute, es ist ein paar Jahre alt, aber ungefähr heute, also geistlich um das Land, kann man von einem glücklichen Österreich sprechen? Wer die Entwicklung der vergangenen Jahre analysiert, muss für den Bereich der Gemeindegründung gegenwärtig eine gewisse Stagnation feststellen. Im Vergleich zu den 70er bis 90er Jahren ist die Zahl der Neugründungen verschwindend gering. Also dieser Satz, der macht mich nachdenklich, fordert mich gleichzeitig heraus. Also ich bin 1990 geboren, das heißt so der Freikirchenboom war, bevor ich geboren worden bin. Viele von euch waren wahrscheinlich da dabei, Aufbruch, also ich habe nur davon gelesen, ich war ja nicht dabei. Und dann ab den 90er Jahren scheint es quasi eine gewisse Stagnation eingesetzt zu haben und heute redet man eigentlich in die Freikirchen davon, dass sie stagnieren. Also da wächst gar nicht mehr so viel. Und das macht mich irgendwie nachdenklich und ich muss sagen, ich wünsche mir das anders. Also ich wünsche mir Aufbruch, ich wünsche mir, dass wir wachsen. Nicht, dass einfach mehr Leute in unsere Kirchen gehen, sondern dass mehr Leute Jesus kennen, mehr Leute Gottes Liebe erleben, mehr Leute in eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen. Und wenn man es aber so weltweit anschaut, dann muss man sagen, es gibt da Regionen, wo es ganz anders ausschaut als bei uns. Also wenn man so in den globalen Süden schaut, da passiert ganz schön viel. Da gibt es christliche Bewegungen, die ganze Landstriche wie überrollen und Menschen kommen zum Glauben. Und es ist ein Wahnsinn teilweise, was passiert in manchen Teilen der Welt. Und dann konnte man so die Frage stellen, warum dort und nicht bei uns? Vielleicht hast du die Frage mal gestellt, so warum dort und nicht bei uns? Aber ich bin von einer Sache überzeugt, der Gott, der dort wirkt, ist derselbe Gott, den wir kennen, oder? Also das ist kein anderer Gott, sondern der Gott, der im globalen Süden wirkt, wo ein Haufen Menschen zum Glauben kommen, die Kirche wächst und großer Aufbruch ist, ist derselbe Gott, den wir kennen, der unter uns wirkt. Und das bringt mich irgendwie so zu der Überzeugung, dass das, was er dort tun kann, dass er das auch bei uns tun kann. Also er kann auch bei uns Dinge tun. Und das, was in die 70er bis 90er Jahre passiert ist, das kann wieder passieren, Aufbruch, wo Menschen mehr und mehr Gott erleben. Und deswegen beschäftigen wir uns so mit der Frage in dieser WG-Woche, wie können wir Gottes Liebe reflektieren? Damit haben wir uns mit den Jugendlichen beschäftigt die Wochen und einiges von dem, was wir unter der Woche gelernt haben, habe ich euch heute mitgebracht in so mega komprimierter Form. Also wir werden es in einer kurzen Zeit, so im Zeitraffer uns anschauen, was die Jugendlichen unter der Woche gelernt haben, damit ihr ein bisschen Einblick habt, was so passiert ist. Seid ihr dabei? Okay, sehr gut. Wenn übrigens der Titel verwirrt, ihr werdet es nachher gleich feststellen, warum ich die Predigt da so genannt habe, weil ich glaube, es gibt mehrere Schwierigkeiten in dem Ganzen, aber das ist eine davon. Okay, passt. Jetzt habe ich nur mehr verwirrt, oder? Okay, wir lesen den Bibelabschnitt für die heutige Predigt und ich lese aus Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Lukas 10, 1 bis 12. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, so sprecht zuerst: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Ich spreche Gebet. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, ich möchte dir danken, dass du dir offenbart hast, dass du dir uns zeigst und dass du gesprochen hast. Und ich bete darum, dass wir am heutigen Morgen lernen von dir und bitte sprich du uns an. Amen. Also in dem Bibeltext steckt ganz, ganz viel drinnen. Ich glaube, wenn ich alles rausgraben würde, was da drinnen steht, könnte man eine Woche Seminar machen oder so. Ich werde nur auf ein paar Schlagwörter eingehen. Also meine Predigt wird drei Teile haben und das sind drei Verben. Die ersten zwei kommen im Text vor, der dritte ist für mich Folge daraus. Und das erste Verb ist gehen. Gehen. Das zweite ist bleiben und das dritte vervielfältigen. Also gehen, bleiben, vervielfältigen. Anhand von diesen drei Wörtern möchte ich mit uns durch den Text durchgehen. Also in Vers 3 sagt Jesus bei der Aussendung: Geht hin. Und wir haben eine Realität in unserer heutigen Zeit. Und das, glaube ich, ist auch ein Grund, warum unsere Gemeinden oft, Frank Hinkelmann schreibt es zumindest, in Klagenfurt ist hoffentlich ganz anders als überall anders. Also gehen, viele Menschen wollen nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen. Also vielleicht hast du das einmal erlebt, du hast Menschen in deinem Umfeld und du denkst, der braucht wirklich Jesus, weil jeder Mensch braucht ihn. Und du wünschst da, dass die Person auch Jesus kennenlernt. Wer hat solche Personen in seinem Umfeld? Sehr gut. Und dann ladest du sie ein. Komm in Gottesdienst, da erfährst du was über Jesus. Ist voll super. Wir haben einen jungen Pastor, ist erst 34 Jahre alt. Und obwohl der Pastor so jung ist, wollen sie nicht kommen. Das ist oft Realität. Also Menschen wollen irgendwie nicht mehr kommen. Und wir laden sie ein. Und sie wollen nicht kommen. Natürlich, es gibt Menschen, die sie einladen lassen, aber quasi die Studien sagen, es sind wenige und es werden weniger. Also man spricht so, dass unsere Kirchen so das traditionelle Milieu erreichen und das ist eine schrumpfende Bevölkerungsgruppe. Und dann ist halt so die Frage, okay, ich will, dass mein Freund in meinem Umfeld Jesus kennenlernen, die Leute mit mir ein, er will aber nicht kommen. Was dann? Dann kannst du quasi sagen, okay, dann stecke ich halt den Kopf in den Sand. Oder scheinbar interessiert sie ihm halt einfach nicht. Und das ist was nicht stimmt. Also das finde ich ganz interessant. Also viele heutzutage sagen, Glaube, Spiritualität ja, Kirche nein. Da gibt es wirklich erschreckende Jugendstudien, wo Jugendliche über Kirche sagen, in der Kirche finde ich keine Antworten auf spirituelle Fragen, das ist die Meinung, die sie haben. Also uns ist klar, das ist bei uns nicht so, aber es ist die Meinung, die sie haben, deswegen kommen sie ja nicht. Und das ist irgendwie so Glaube, irgendwas spirituelles, ja, aber Kirche, nein. Natürlich, was sie glauben, ist jetzt nicht unbedingt der christliche Glaube, aber da ist eine Sehnsucht und ein Suchen da. Und dann ist so die Frage, gibt es einen anderen Weg? Und der Text quasi sagt da recht einen klaren Weg und der ist hingehen. Also quasi, statt dass sie zu uns kommen müssen, um was von Jesus zu erfahren, gehen wir zu ihnen hin, damit sie Gott dort erleben, wo sie sind. Also hingehen, statt sie kommen. Menschen begegnen, wo sie sind. So, und wir haben in dieser WG-Woche so vier Dinge angeschaut, wo wir gesagt haben, so können wir Gottes Liebe in unserem Umfeld sichtbar machen, sodass Menschen neugierig werden auf Jesus. Und der erste Punkt, alle vier Punkte sind so mega simpel, die kannst du dir vielleicht sogar heute noch merken, sonst kannst du das wahrscheinlich auch nochmal nachschauen auf der YouTube-Seite der Gemeinde. Der erste Punkt ist, sie lieben. Wir lieben die Menschen in unserem Umfeld und machen dadurch was von Gottes Liebe sichtbar. Wir stecken unsere eigenen Bedürfnisse manchmal zurück und das, was wir gerade wollen, damit wir uns um das kümmern, was der andere gerade braucht. Ist total stark und macht was sichtbar von dem, wer Gott ist. Ein zweites Ding ist, was daraus folgt, ist, dass wir uns um Menschen kümmern. Wir kümmern uns um die Menschen in unserem Umfeld. Da ist wer krank. Und wir besuchen den. Das habe ich auch total cool gefunden bei der WG. Der Sascha, der wollte kommen zur WG und der hat nicht kommen können. Und dann sind einige aus der WG zum Sascha gefahren und haben ihn besucht. Hat er sich gefreut, Debbie? Ja. Das ist was Starkes, oder? Kranke besuchen. Menschen was Gutes tun. Wer braucht einen Babysitter, sagen, hey, Pasti, passt auf deine Kids auf. Ein Freund braucht Hilfe beim Hausbauen und du sagst, Pasti, geh hin. Ich hilf dir, ich kümmere mich darum. Ist relativ einfach, oder? Und doch irgendwie schwierig. Also einfach in der Theorie, in der Praxis, mit unserem Tag, wo, weiß ich nicht, 100.000 Dinge zum Erledigen sind, sie manchmal unterbrechen zu lassen, um wen zu helfen, um sie um was zu kümmern. Total schwierig. Und dann das Dritte, und das finde ich, ist was ich in letzter Zeit total positiv erlebt habe, ist für Menschen beten. Also wir beten für Menschen, die Gott noch nicht kennen, damit sie ihn kennenlernen. Und für Menschen beten kannst du auf unterschiedliche Art und Weise machen. Du kannst daheim in deiner stillen Zeit dich hinsetzen und beten für deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Ich finde es manchmal aber cool, das denen mitzuteilen. Irgendwer in deinem Umfeld erzählt dir, hey, ich habe das und das Problem. Und du sagst zu der Person, und du musst das natürlich dann auch tun, hey, ich bete dafür. Also ich überlebt, fast jeder schätzt es. Auch wenn wer gar nicht gläubig ist, weil sie fühlen sich gesehen, und hey, da kümmert sich wer um das, wo ich gerade durchgeht. Und das, was ich dann im nächsten Step am stärksten finde, ist, wenn wir live für Menschen beten, auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe vor kurzem was Cooles erlebt, ein Beispiel. Und zwar war ich, also ich habe eine Zeit lang in Schladming gewohnt. Und in Schladming habe ich eine Friseurin gehabt und die habe ich total gern gehabt. Und während ich halt bei der Friseurin bin, erzählt sie mir so, ihre Tochter, die will Saxophon lernen. Also die will in die Musikschule gehen und Saxophon lernen, aber Saxophone sind so teuer und keine Ahnung was. Und ich habe ein Saxophon gehabt, das ich nicht gespielt habe. Weil ich habe Familie, drei Kinder und so und da Musikinstrument spielen, irgendwie war das irgendwann nicht mehr drinnen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, ich kann dir ein Saxophon borgen für die Tochter. Die war mega dankbar. Das war irgendwie für mich so cool, weil eigentlich, das war sowieso bei mir im Schrank nur herumgestanden. Und ich habe mich um das kümmern können, ohne wirklich für Einsatz zu machen. Manchmal ist das auch total lästig, oder? Aber auf alle Fälle habe ich ihr das Saxophon geborgt. Und dann ist die Tochter mit dem Saxophon in die Musikschule. Und der Musikschule war weg aus allen Wolken, was für ein tolles Instrument die hat. Weil ich habe ein bisschen zu viel Geld ausgegeben für mein Saxophon damals. Und die war so mega dankbar über das. Und dann hat die aufgehört in der Musikschule, nach ungefähr 3 Jahren. Und dann bin ich wieder hin. Habe quasi so gefragt, na, weil mein Sohn ist jetzt 8 Jahre alt und der will Saxophon lernen. Ich brauche jetzt wieder. Habe ich dann mit ihr geredet, glaube ich so. Und sie hat dann gesagt, hey, ich möchte mich bei dir bedanken. Und sie hat mir angeboten, dass man die Haare schneidet. Also den Haarschnitt, den ich jetzt gerade habe, der ist vor ungefähr 2 Wochen von meiner Friseurin in Schladming gemacht worden. Also gute Arbeit, oder? Also finde ich zumindest. Und auf alle Fälle war ich dann bei ihr dort. Und das war so herzlich. Ich war am Samstagvormittag bei ihr privat. Ihre Kinder waren auch da. Und dann haben wir geredet über das Mögliche und wenn ich rede, rede ich normalerweise auch über Jesus. Und dann zum Abschluss habe ich noch so zu ihr gesagt, hey, kann ich noch für die beten, bevor ich fahre? Und sie, das war echt herrlich, hat nicht nur so ja gesagt, sondern gesagt, Kinder, Kinder, kommt ins Wohnzimmer. Weil die waren in der Zwischenzeit woanders. Die sind dann nicht gekommen, dann sind wir zu einer hingegangen. Aber dann habe ich noch für sie als Familie beten können. Und sie hat dann gesagt, Ma, das war schön. So ungefähr. Und dann bin ich gefahren. Also, das macht was, wenn wir für Menschen beten, wenn sie dabei sind. Also das würde ich wirklich jeden, wenn du das nicht so machst in deinem Leben, ich würde dir das wirklich ans Herz legen, weil du machst für die Menschen in deinem Umfeld, was sichtbar von wie eine Beziehung mit Gott ausschauen kann. Weil wir wollen ja Menschen primär einladen, dass sie in eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott kommen. Wir wollen sie ja nicht primär von irgendwelchen Konzepten überzeugen. Und wenn die an uns sehen, wie eine Beziehung mit Gott ausschaut, wie wir mit Gott reden, dann kriegen sie eine Vorstellung davon, wie es bei ihnen auch ausschauen könnte, wenn sie selber Christen werden. Wir haben in der WG uns dann angeschaut, wie kann man einfache Gebete für Freunde sprechen, sodass die sehen, wie Gottesbeziehung ausschaut, in unsere Gottesbeziehung hineingenommen werden. Vielleicht, das haben wir auch oft erlebt, Gott erhört ja auch Gebet, dass Dinge dann passieren und auf einmal die Menschen staunen. Wow, hey, Gebet funktioniert, das hätte ich mir nie gedacht. Und auf einmal wird für sie was, was vorher unvorstellbar wird, vorstellbar. Also für Menschen beten und dann das teilen, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist total stark, wenn wir das, was wir mit Gott erlebt haben, andere mitgeben. Auch wieder, damit für sie sichtbar wird, wie Gottes Beziehung ausschaut. Und sie sehen, wenn ich Christ werde, so schaut das aus. Also diese vier Dinge haben wir uns in der WG angeschaut. Ich habe es euch jetzt kurz weitergegeben. Menschen lieben, sie um Menschen kümmern, mit ihnen für sie beten und ihnen das weitergeben, was wir mit Gott erlebt haben. Und das, was passiert, wenn wir diesen Lebensstil leben, dann werden Menschen oft neugierig. Dann werden Menschen oft neugierig. Und was dann? Also wie geht es dann, dass Menschen dann Gott kennenlernen, die nicht mehr kommen wollen? Weil ganz oft kannst du dann auch wieder sagen, ah, und komm in den Gottesdienst und das merken wir, aber es funktioniert irgendwie nicht mehr so. Und da komme ich zum zweiten Teil. Und zu meinem zweiten Zeitwort, bleiben. Vers 7. Also in Vers 7 sagt Jesus, in demselben Haus aber bleibt. Und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und dann, das finde ich ganz interessant, sagt er explizit, geht nicht aus einem Haus ins andere. Also sie gehen und dann bleiben sie dort und sie springen nicht von Haus zu Haus, sondern die Menschen, die sie da erreichen, sind dann die, die quasi fürs Dorf dann auch wahrscheinlich das weitertragen, wenn sie weg sind. Es ist wichtig, dass sie dranbleiben. Ich habe euch da ein Zitat mitgebracht von Martin Brendel. Nochmal ein bisschen so was zur Forschung. Dass Kirche geht, wenn sie geht, ist eine Erfahrung vieler Bewegungen. Ist mal cool, oder? Wenn wir hingehen zu den Menschen, dass dann Kirche geht, ist eine Erfahrung. Initiativen und Gemeinschaften, die sich neu zu den Menschen hin auf den Weg machen. Doch was dann, wenn wir gegangen sind? Genügt es, hinzugehen? Menschen für den Glauben zu begeistern und dann zu hoffen, dass sie wieder zurückkommen in den Raum der traditionellen kirchlichen Formen und Angebote. Die Erkenntnisse aus der Lebensweltforschung zeigen uns deutlich, dass dies heute nicht mehr gelingt. Okay, Martin Brendel beruft sich da auf eine Forschung von Heinz-Peter Hempelmann. Kannst du mal googeln, wenn du dich ein bisschen tiefer dafür interessierst. Aber der sagt, okay, es passiert manchmal, dass Menschen zu unseren Gottesdiensten dann zu Besuch kommen, aber dass sie wirklich bleiben und Teil der Gemeinde werden. Das passiert eigentlich, also er sagt nicht. Ich bin ein bisschen optimistischer, ich würde sagen, kaum ist meine Erfahrung. Und dann deswegen so das Zweite, gehen und dann das Zweite, geht nicht, bleibt. Und das habe ich ganz interessant erlebt in meinem eigenen Leben. Möchte ich eine Story einfach erzählen, wo für mich das einfach so greifbar geworden ist. Eine Volksschulfreundin von meiner Frau, die schreibt dir auf einmal so aus dem Nichts, die haben keinen Kontakt gehabt, so die Frage, gehst du ihr noch in die Kirche? Und meine Frau schreibt so zurück, ja, warum? Und sie dann so sinngemäß, ja, weil ich bin auf der Suche nach Gott, aber in die Kirche will ich nicht gehen. interessant, oder? Die war gut 30, ihr Leben Chaos irgendwo und da erinnert sie sich an die Volksschulfreundin, die gläubig war und fragt nach. Also wenn dir sowas passiert, also das ist auf alle Fälle, da ist der Heilige Geist was am Tun. Okay. Und ich habe dann gesagt, hey, wir laden die zu uns ein und dann fragen wir sie, ob sie mit uns Jesus in der Bibel entdecken will oder so. So einfach bei uns daheim. Und wir haben was gemacht dann mit ihr und dann ist noch wer zweiter dazugekommen. Es war halt dann, ich habe mir gedacht, wir brauchen eine Gruppe. Und dann haben wir halt noch eine Nachbarin gehabt und die hat uns halt mir das erzählt von Dingen, Probleme, die sie hat. Und dann gesagt, hey, wir sagen ihr, wir haben die Lösung für die Dinge, die sie da erzählt hat. Die kann sie in der Bibel entdecken und ob sie nicht damit machen will. Das haben wir gemacht und die war dabei. Total witzig. Die war total überrumpelt, aber sie war recht freudig dabei dann immer. Auf alle Fälle haben wir dann angefangen, uns mit diesen zwei Frauen zum Bibellesen zu treffen, ich und meine Frau gemeinsam. Und das ist das Nächste, das Dranbleiben an die Menschen. Und das heißt, wenn wir neugierig ist, weil wir einen Lebensstil leben, der Gottes Liebe widerspiegelt und die wollen nicht, dann können wir mit ihnen an dem Ort, wo sie sind, Jesus in der Bibel entdecken. Wir haben dafür, also das ist auch was Campus für Christus rausgegeben hat, so Bible Discovery Lesezeichen. Das heißt, das ist einfach so ein Lesezeichen, wo so ein Set von Fragen steht, die du an jeden Bibeltext stellen kannst und mit denen du mit Menschen, egal was sie glauben, die Bibel entdecken kannst. Also ist total super. Also das ist so die Oldschool-Variante, die verwende ich manchmal. Dann gibt es nachher nur eine Web-App, wo du quasi online auch diese Fragen hast und so. Und wir haben dann eine Liste von Texten, die gut sind zu entdecken mit Leuten, die ja nicht gläubig sind. Also am Anfang haben wir Lebensprinzipien aus der Bibel entdeckt. Also irgendwelche Dinge in der Bibel, wo jeder sagen wird, wow, wenn ich das lebe, dann wird mein Leben besser. Also eine der Frauen hat das umgesetzt und dann hat sie gesagt, boah, wenn ich das lebe, was wir da lesen, dann wird meine Ehe besser. Also da waren noch nicht so viel. Aber das war so das Erste. Und dann entdecken wir oft Geschichten, wo es um Jesus geht. Und dann das Evangelium aus der Bibel raus, von der Schöpfung bis zu Jesus. Weil die Bibel selbst das beste Konzept ist dafür, wie Menschen Jesus kennenlernen. Und wir haben es echt erlebt. Die Frau, die meiner Frau geschrieben hat, geht ja noch in die Kirche. Wir haben dann das Evangelium aus der Bibel rausentdeckt, bei der Schöpfung angefangen sind, bis zu Jesus kommen. Dann haben wir sie herausgefordert, eine Glaubensentscheidung zu treffen und sich taufen zu lassen. Und vor ein paar Wochen habe ich die getauft in der Enns in Oberösterreich. Und jetzt ist sie gerade dran zu schauen, wer in ihrem Umfeld auch mit ihr die Bibel lesen will. Und ich bete dafür, dass das entsteht und weitergeht. Also es passiert was und was interessant ist, wir sind gegangen, wir sind nicht gegangen, wir sind geblieben und dann war es interessant, dann hat die gesagt, ich fahre immer an dieser Freikirche vorbei, das ist eine mennonitische Freikirche, da ist sie öfter vorbeigegangen, weil da der Spielplatz war und einmal, wie sie nicht zur Gruppe gekommen Kinder hat sie so, ich sag mal so Entzugserscheinungen gehabt, dass sie dann einfach dort eingegangen ist und seitdem geht sie in die Freikirche in ihrer Stadt. Also irgendwann habe ich gemerkt, da wächst dann das Bedürfnis, die größere Familie Gottes dann kennenzulernen, aber dann sind sie vorbereitet. Okay, macht das Sinn für euch? Passt, okay. Also wenn wir gehen, wir bleiben, wir gehen nicht und dann quasi die Menschen, die wir begleiten oft, durch die erreichen wir auch denen ja ein Umfeld. Okay, deswegen das dritte Prinzip, vervielfältigen. Übrigens, falls ihr diesen Leitfaden haben wollt, die Jugendlichen haben den, oder? Das heißt, geht's zu ihnen hin und fragt sie, kannst du mir das geben? Und sie schicken dir den Link weiter und wenn du den nicht auskennst, erklären sie dir das auch gern, oder? Okay, die Debbie nickt, der Jan nickt, sehr gut. Drittes Prinzip, also gehen, bleiben, vervielfältigen. Vers 5 und 6 in unserem Bibelabschnitt. Da heißt es, wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Und ich muss sagen, das mit dieser Person des Friedens, das war für mich immer so ein bisschen unverständlich, was da damit gemeint ist. Und ich habe dann bei Missiologen nachgelesen, wie die das interpretieren. Und die sagen, eine Person des Friedens, sie machen es dann biblisch auch bei ein paar Personen fest, bei der Lydia zum Beispiel in der Apostelgeschichte oder bei Cornelius in Apostelgeschichte 10. Und die sagen, das sind Menschen, die offen sind für das Evangelium. Also vielleicht hast du so Menschen in deinem Umfeld, manche quasi wollen ja nichts damit zu tun haben, aber manche sind offen für das Evangelium. Wie bei der Lydia, dass der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Also solche Menschen gibt es, eine von den Frauen eben, wo ich geschrieben habe, da hat der Heilige Geist was gemacht, sie war offen für das. Und die haben Beziehungen, ein Umfeld und öffnen ihr Beziehungsnetzwerk für das Evangelium. Die drei Sachen haben die Missiologen, die ich gelesen habe, gesagt, das ist so eine Person des Friedens. Wer da offen ist, Beziehungen hat und sein Beziehungsnetzwerk für das Evangelium öffnet. Und wenn das passiert, dann kann Vervielfältigung stattfinden, weil dann kann durch eine Person ein ganzes Umfeld erreicht werden. Und da möchte ich eine Story erzählen, die für mich ziemlich krass ist. Das ist nicht aus meinem eigenen Leben diesmal, aber die mein Glauben total gestärkt hat und wo ich mir denke, boah, ich bete Gott, dass du sowas an mich mal erleben lässt. Also ich habe einen Podcast gemacht, das sind so ja, Art Hörbücher im Internet, der heißt Kansas City Underground. Und da hat es eine Episode gegeben, das ist die vierte. Das sage ich deswegen, weil wenn du das nachhören willst, dann kannst du Kansas City Underground Episode 4 googeln. Und die hat geheißen Find the One to Reach the Many. Find the One to Reach the Many. Finde den einen, durch den die vielen erreicht werden. Und das ist, da ist die Geschichte gewesen, also der Interviewpartner war der Phil Alessi. Und der Phil Alessi, der hat gewohnt in der Gegend von Indiana und dort ist er ins Gefängnis gegangen, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und er hat eine geistliche Bewegung initiiert, also zufällig eigentlich, indem er sie nur mit einem Gefangenen getroffen hat. Das war der Donny und durch diesen Donny sind in 3 Jahren 3200 Menschen zum Glauben gekommen. In 3 Jahren 3200 Menschen. Und die Frage ist dann so, was ist passiert? Was hat der Phil gemacht? Und dann erzählen sie das da. Also der Phil hat Menschen im Gefängnis besucht und dann hat er einer von Jesus erzählt und im Gefängnis, war wahrscheinlich ein charismatischer Evangelist, auf alle Fälle im Gefängnis hat es dann zu viel Raum im Besuchsbereich eingenommen. Und dann hat das Gefängnis dem Phil eine Regel gegeben und hat gesagt, er darf sie nur noch mit einer Person einmal pro Woche treffen. Und das war für ihn natürlich am Anfang super enttäuschend, nur eine Person einmal pro Woche. Aber es hat den Phil dahin gebracht, dass er seine Strategie geändert hat. Er hat dann quasi den Donny, den hat er getroffen, den hat er gecoacht. Und er würde sagen, der war so eine Person des Friedens. Und der verbreitet es dann an die anderen Gefangenen im Gefängnis. Also die Menschen haben von Donny das gelernt, was der Donny beim Besuch von Phil gelernt hat. Und das, was sie einem beigebracht hat, war ungefähr sowas wie das. Ein einfaches Tool und das ist dann im Gefängnis verwendet worden. Das heißt, der Donny hat es mit den Leuten gemacht. Die sind zum Glauben gekommen und die haben es wieder mit den Nächsten gemacht, haben es wieder mit den Nächsten gemacht. Und jeder, der dann Mathematik, Exponentialfunktion oder so kann, weiß, wie das explosiv sein kann. Und so sind in 3 Jahren über 3200 Menschen zum Glauben gekommen. Und der Phil sagt dann so, er hat eigentlich unabsichtlich das Ganze initiiert. Und das hat mich inspiriert, weil in meinem Leben ist das nicht passiert. Also es gibt nicht irgendwie 3000 Leute irgendwo, die sagen, ja, aber das kann passieren. Und das ist jetzt nicht globaler Süden, das ist jetzt Amerika. Also finde ich schon ein bisschen kulturell näher an uns dran. Und das ist das, und wir wissen es einfach nicht, was passiert, wenn wir Menschen begleiten, mit ihnen Jesus in der Bibel entdecken. Wir wissen es einfach nicht, aber wenn Gott am Wirken ist, dann kann alles Mögliche passieren. Und die haben das erlebt. Und ich muss sagen, das hat mich ermutigt, so an den Menschen dran zu bleiben und sie dahin zu führen, zu sagen, hey, das, was wir mit euch gemacht haben, ihr könnt das auch mit euch eurer Leute wieder machen. Ich komme zum Schluss. Wir können gehen zu den Menschen und das brauchen sie. Sie brauchen das, dass Jesus ihnen bekannt gemacht wird, Gottes Liebe wiedergespiegelt wird, indem wir sie lieben, indem wir uns um sie kümmern, indem wir mit und für sie beten und indem wir ihnen Dinge erzählen, die wir mit Gott erlebt haben, sodass für sie greifbar wird, was es bedeutet, mit Gott in einer Beziehung zu leben. Die Menschen, die neugierig sind, können wir einladen, mit uns Jesus in der Bibel zu entdecken. Und das braucht eine gewisse Ressource, die wir oft nicht wirklich haben, und das ist Zeit. Und ich und meine Frau, ich kann mich noch erinnern, das war so die Diskussion, haben wir überhaupt Zeit, dass wir uns mit diesen zwei Frauen treffen? Und ich habe mir gedacht, wenn der wer so eine Nachricht schickt, also ich bin da recht provokant, ich habe gesagt, ich glaube, mit unserem Glaubensleben ist irgendwas falsch, weil wir uns dafür keine Zeit nehmen. Und dann dran zu bleiben und zu sehen, wie sie Gottes und zu beten, dass Gottes Reich und sein Evangelium sie vervielfältigt. Und da können wir Teil davon sein. Und ich möchte euch da wirklich herausfordern, da Schritte zu gehen, vielleicht auf die Jugendlichen, die bei der Woche dabei gewesen sind, zuzugehen und zu fragen, hey, kannst du mir da noch mehr drüber sagen oder so? Und sie auf den Weg zu machen. Weil ich glaube, eben wie am Anfang, ich glaube, dass das, was in andere Teile der Welt passiert, dass wir uns auf den Weg machen können und dass Gott dasselbe ist. Dort, in aller Zeit und heute unter uns. Ich bete. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass wir heute da sitzen können und an die Glauben und eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben, weil damals die ersten Christen, die Jünger von Jesus, gegangen sind und dann geblieben sind da. Merkt Paulus, 3 Jahre Ephesus und so. Und dann hat er sie vervielfältigt in den Umfeldern. Und ich bete darum einfach, dass wir in Österreich durch uns Christen nochmal so einen Aufbruch sehen. Dass sie das Evangelium vervielfältigt an unterschiedliche Orte und Menschen dich, den lebendigen Gott, kennenlernen.